weil eigentlich wäre es ja auch cool, wenn da 9 Leute sitzen, die du alle scheiße findest, weil dann lachst du halt auch nicht.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Streaming-Fans da draußen. Wir freuen uns sehr, euch zu einer neuen Folge von All You Can Stream begrüßen zu dürfen. Genau, der Podcast von TV Digital und Streaming. Micha sitzt mir wieder gegenüber. Hallo, lieber Micha.
Hallo, liebe Melanie.
Und wir haben mehrere tolle Dinge, die wir gleich zu Beginn jetzt verkünden dürfen. Weil Ostern ist, erscheinen wir heute schon am Donnerstag, damit ihr die Ostertage dafür nutzen könnt, die Sachen, die wir euch hier vorstellen, natürlich zu streamen, sofern sie schon verfügbar sind. Genau, und die andere tolle Neuigkeit, soll ich, Micha, oder möchtest du?
Ja, mach du.
Ich mach. Wir erscheinen ab sofort alle 2 Wochen. Wegen der großen Nachfrage, weil ihr so begeistert auf unseren Podcast reagiert habt, weil ihr so gerne streamt, haben wir uns dafür entschieden, tatsächlich jetzt im 2-Wochen-Rhythmus zu erscheinen. Jeweils immer am 1. und 3. Freitag des Monats erscheinen wir ab sofort. Also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf allen verfügbaren Podcast-Plattformen abonniert. Lasst ein Like da, abonniert uns, dann werdet ihr immer wieder informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Ja, und dann können wir eigentlich auch direkt mit dem Programm für heute anfangen. Micha, was haben wir denn alles Schönes heute mit dabei?
Ja, wir haben einen alten Bekannten dabei zum Start. Und zwar kommt die 4. Staffel von LOL, die tatsächlich jetzt auch grünen Donnerstag losgeht. Also der Amazon Comedy-Show-Erfolg ist zurück und wir haben den bekanntesten Neuzugang im Komiker-Ensemble im Interview dabei, und zwar Stand-Up-Pionier Michael Mittermeier ist bei uns. Das nächste Thema, was wir haben, ist Transatlantic. Das ist die neue Netflix-Serie von Anna Winger. Die hat ja vorher unter anderem Deutschland 83 gemacht, auch Preise gewonnen für Unorthodox. Also auch ein sehr spannendes Serienprojekt. Und dann widmen wir uns der Frage, was kommt eigentlich raus, wenn ein Oscar-prämierter Doku-Regisseur Boris Becker porträtiert? Und die Antwort liefert Bum Bum, The World vs. Boris Becker. Und dann nochmal eine Zeitreise in die 80er, wenn man so will. Wir haben eine britische Gangsterserie in einem sehr ungewohnten Ambiente und die nennt sich A Town Called Malice.
Wir starten mit der 4. Staffel von einem Programm, was ich persönlich sehr, sehr liebe. Es geht um LOL, ab dem 6.4. ab sofort bei Prime Video verfügbar. Lieber Micha, du hast es eben schon angekündigt, du hast mit Michael Mittermeier gesprochen, aber bevor wir zu diesem Interview kommen, muss ich dich persönlich doch mal fragen, was sind die Dinge, über die du sehr schnell lachen kannst, beziehungsweise auch vielleicht überhaupt gar nicht lachen kannst? Wo ist da bei dir die Grenze?
Boah, das ist ganz schwer zu sagen. Also das geht von bis. Das sind manchmal irgendwie intelligente Wortspiele. Es können aber auch völlig absurde Slapstick-Sachen sein. Und LOL ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil ich mich tatsächlich noch erinnern kann, wie ich Staffel 1 gesehen habe. Darüber habe ich auch mit ihm gesprochen tatsächlich. Sein Seherlebnis von Staffel 1. Er ist ja jetzt zum ersten Mal dabei. Und ich erinnere mich noch tatsächlich, ich habe wirklich Tränen gelacht, als ich gerade die erste Staffel, weil es halt wirklich diesen Neuigkeitseffekt hatte und ja, man konnte irgendwie gar nicht glauben, was sich da so abspielt. Und das war auf alle Fälle eine Sache, wo ich tatsächlich richtig gut lachen konnte.
Mir geht's immer so, dass diese Sachen, die neu sind und dann so gehypt werden, sich ja schnell dann irgendwie auch so ein bisschen totlaufen, kann man fast sagen. Weil wenn man jetzt so Sachen sieht wie Masked Singer, was am Anfang unfassbar gehypt worden ist und dann auf einmal so oft rausgekommen ist, dass alle Leute schon fast gesagt haben, boah, nicht schon wieder. Also es verliert jetzt so diesen Wundereffekt. Und ich weiß nicht, was würdest du sagen? LOL erscheint jetzt nicht so häufig. Es ist jetzt mittlerweile die 4. Staffel immer noch super beliebt. Warum ist da nicht dieser Effekt, dass man sagt, okay, nee, nicht schon wieder. Warum gibt's das Ganze jetzt schon wieder mit neuer Besetzung oder eben auch mit alter?
Also für mich persönlich könnte es noch seltener kommen. Was nicht heißt, dass ich es nicht mag, sondern gerade, weil ich es mag, das Format. Also ich finde immer, aber ich kann natürlich auch die Macher verstehen, ne, die dann eine gewisse Regelmäßigkeit haben, die Aufmerksamkeit haben wollen. Für mich persönlich würde es völlig reichen, dann wirklich noch eine längere Frequenz zu haben. Und was es trotzdem, glaube ich, dann immer noch mal überraschend macht, ist halt, selbst wenn du Leute dabei hast, die schon mal bei Staffeln davor dabei waren, hast du halt immer wieder neue Konstellationen. Die Leute, die schon mal drin waren, die lernen neue Tricks. Und das sind gar nicht mal so sehr diese Sachen, die dann eben durch den Gong angekündigt werden, die man auf der Bühne performt, die man einstudiert hat, sondern wirklich Sachen, die man nicht planen kann. Also, dass sich jemand irgendwie in eine Ecke zurückzieht und dann halt angequatscht wird, schon mit dem Ziel, ihn zum Lachen zu bringen. Das sind immer so diese Momente, die wirklich dann die größten Überraschungsmomente sind für mich.
Es gab es ja in der letzten Staffel, wo Christoph Maria Herbst dann Michelle Hunziker unbedingt zum Lachen bringen wollte und das dann natürlich wahrscheinlich auch geschafft hat. Wer ist denn, also letztes Mal gab es ja ein paar Änderungen, was jetzt die Bühne und die die Bühnenaufmachung betroffen hat. Was ist denn diesmal anders? Und nicht nur, was ist anders, sondern wer ist denn jetzt diesmal an Künstlern auch dabei?
Also wir haben ein paar alte Bekannte dabei, wie Max Giermann zum Beispiel, Bulli Herbig natürlich als Gastgeber, Kurt Krömer ist wieder dabei. Neu sind zum Beispiel im Ensemble Cordula Stratmann, Joko Winterscheid, Elton und halt Michael Mittermeier. Und wo du gerade Michelle Hunziker angekündigt hast, die ist ja für ihr Lachen bekannt, ne? Und das ist ja bei Joko genauso. Und das sagt er auch ganz offen in der ersten Folge, von wegen, ich bin halt dafür bekannt, dass ich schnell lache, ne? Und wer irgendwie die Joko und Klaas Shows gesehen hat, der weiß das auch, ne? Insofern ist das schon mal eine überraschende Sache. Aber ich habe auch den Eindruck, dass Bulli da so ein bisschen toleranter geworden ist, ne? Also gerade bei Leuten wie Joko und Elton, dass da nicht ganz so streng drauf geschaut wird wie bei bisherigen Staffeln, um denen halt auch eine bessere Chance zu geben.
Sie haben da aber ja auch jedes einzelne Mal drauf gesetzt. Also ich glaube, in der ersten Staffel war es ja Barbara Schöneberger, die auch dabei war. Mhm. Also es sind immer Leute dabei, die auch relativ schnell lachen und die da irgendwie ein Faible in diese Richtung haben. Ich weiß nicht, was würdest du denn jetzt sagen, als du die Besetzung das erste Mal gehört hast, was war für dich da so der Favorit, wo du gedacht hast, der könnte das jetzt vielleicht dieses Mal tatsächlich machen?
Das ist total schwer zu sagen, weil Favorit besteht ja aus zwei Sachen. Also wie beim Fußball, Offensive und Defensive. Also du musst jemanden haben, der andere schnell zum Lachen bringt, der aber gleichzeitig sich so unter Kontrolle hat, eben selbst nicht zu lachen. Und das zu vereinen ist gar nicht so leicht, weil du hast natürlich irgendwelche Rampensäue, die aber dann teilweise dann auch in ihrer Performance halt mal ein Lachen mit drin haben, weil sie es auf der Bühne auch so machen. Und dann sind sie selbst raus, obwohl sie gerade selbst performt haben. Insofern jemand wie Thorsten Sträter, der jetzt diesmal nicht dabei ist oder sowas, der ist dann halt eben durch seine stoische Art dann schon im Vorteil, auch wenn er jetzt vielleicht nicht viele Leute rausgehauen hat, sondern die sich eher gegenseitig rausgehauen haben. Aber wer für mich, also ich will jetzt nicht zu viel verraten über irgendwelche Überraschungen in der Staffel, weil da wirklich ein paar schöne Momente kommen, auch wie die Show inszeniert ist. Aber wer mich wirklich überrascht hat, diese Staffel, ist Kurt Krömer. Also der wirklich dieses Spiel so verinnerlicht hat, Leute in irgendwelche absurden Gespräche zu zwingen und den aufzulauern, und den wirklich mit kleinsten Sachen wirklich ein Lachen abzuringen oder ein Gelächter. Also das ist schon erstaunlich. Also das hat mich wirklich überrascht.
Aber was du gerade angesprochen hast, das mit Thorsten Sträter, das fand ich, als ich das damals gesehen habe, auch fast ein bisschen gemein, weil er ja doch so ein wenig unscheinbar wirkte. Du hast ihn gar nicht so wahrgenommen. Der hat sich halt wirklich sehr, sehr zurückgenommen und alle anderen haben das sind so aufeinander losgegangen, haben versucht, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Und die Leute, die gar nichts sagen und sich geschickt im Hintergrund halten, die haben dann den großen Vorteil. Aber wenn wir nur solche Leute in der Show hätten, wäre es ja auch ein bisschen schwierig, ne? Ein bisschen langweilig eigentlich.
Das muss man natürlich sagen, die machen das schon sehr gut, auch in der Zusammenstellung des Casts, ne? Also das ist dann auch tatsächlich, um die zweite Fußballmetapher zu bringen, du hast halt bestimmte Positionen, die besetzt werden wollen, ne? Du brauchst halt Leute, die wirklich immer aktiv sind, und Max Giermann ist da, glaube ich, einer, der immer vorne weggeht und Sachen schon einstudiert hat, aber auch wirklich in die Offensive geht. Und dann hast du Leute, die sich halt das erstmal alles anschauen, ne? Und vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend sind. Jetzt haben wir zum Beispiel auch neu in der Staffel ist Moritz Bleibtreu. Also da geht dann auch der Trend weg vom reinen Schauspieler, vom reinen Komiker, was wir ja auch schon bei Michelle Hunziker gesehen haben, dass dann auch Leute, die jetzt nicht ihr Geld damit verdienen, andere Leute zum Lachen zu bringen, mit reinkommen, ne? Und dann wird's natürlich auch spannend, wie können die sich bewähren unter all diesen Comedy-Schwergewichten.
Das ist wie bei so einer Geburtstagsparty. Du brauchst für alle Positionen irgendwie jemanden, der das Ganze besetzt. Ohne Stimmungsmacher geht's nicht.
Oder bei einem Podcast.
Ja, oder bei einem Podcast, genau. Du hast mit Michael Mittermeier gesprochen. Bevor wir da jetzt einmal reinhören, magst du schon mal ein bisschen anteasern, was er so Spannendes verraten hat?
Ja, ich habe ja gerade schon Elton angesprochen, der dann auch in einem anderen Interview gesagt hatte beim Pressegespräch, dass Joko und er waren die angeschossenen Rehe in diesem Ensemble. Also Und Joko hat mal gesagt, irgendwie für Kurt Krömer war ich Freiwild. Also deswegen fand ich es ganz interessant, dass Michael Mittermeier jetzt im Interview mir verraten hat, dass er trotzdem oder warum er trotzdem vor einem vermeintlichen harmlosen Elton Angst hatte in der Sendung. Dann haben wir gesprochen darüber, warum er, also Michael Mittermeier, eigentlich jetzt erst in Staffel 4 dabei ist. Und unter anderem auch, wie Humor in Krisenzeiten funktioniert.
Ich bin gespannt. Let's go.
Michael Mittermeier, willkommen bei All You Can Stream.
Servus.
LOL geht in die vierte Staffel und Michael Mittermeier ist dabei zum ersten Mal. Warum eigentlich erst jetzt?
Keine Ahnung, das liegt ja auch oft an Verfügbarkeiten. Ich bin ja ein Dauertourer und bin ja auch viel unterwegs und man ist nicht immer da, wenn Dinge passieren. Und so ein Monstercast jeweils, also es ist ja immer wirklich, auch Staffel 4 ist ein Monstercast, den zusammenzubringen, ist ja schon logistisch auch immer auch eine Meisterleistung. Und insofern ist es gar kein Warum erst jetzt, sondern jetzt wird's jetzt geil. Also
jetzt erst recht.
Was heißt erst recht? Ich bin auch großer Fan der Sendung. Also das ist so, ich glaube, wie wir alle. Also ich kenne es lustigerweise auch Leute, die sonst Comedy nicht so gucken. Die sagen, oh, ist mir ein bisschen zu uncool und deutsche Comedy, sind auf LOL total abgegangen. Und, oder meine Tochter, die ist 15, die guckt sich nicht wirklich alles an Comedy an. Also das findet die nicht so. Und als wir damals die erste Staffel zusammen geguckt haben, meine Tochter sind abgebrochen. Ich habe noch versucht, mal nicht zu lachen, weil man dachte, na, vielleicht bin ich irgendwann drin.
Weißt du denn eigentlich vorher, wer mit dir dann bei der Aufnahme dabei sein wird?
Wir haben diesmal wussten wir die meisten. Also da gab es vorher, das war da ja dann ja auch offiziell, da gab es, ich weiß nicht mehr genau, welche Namen, weil ich kriege schon alle durcheinander, aber man wusste dann schon von einigen, die dabei sind. Und aber selbst wenn nicht, also wie gesagt, das ist, ich habe es vorher schon mal gesagt, das ist ja so auch immer arschlochkindfreie Zone, was auch großartig ist. Und ich kannte alle und mochte alle, was es aber nicht einfach macht, weil eigentlich wäre es ja auch cool, wenn da 9 Leute sitzen, die du alle scheiße findest, weil dann lachst du halt auch nicht. Aber also ich liebe Elton. Und wenn alle glauben, ja, Elton ist gleich weg und Ding, wenn du aber jemand wirklich magst, dann kann dich der zum Lachen bringen. Und das ist gefährlich.
Du bist ja stark beeinflusst durch die US-Stand-Up-Szene und hast ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass auch, das ist jetzt kein Stand-Up, aber dass Jerry Lewis sehr prägend war für dich, für dein Comedy-Verständnis. Gab es denn im deutschen Fernsehen ähnlich prägende Figuren für dich?
Klar, also ich bin ja ein totaler Spagat. Also mich hat Jerry Lewis früh beeinflusst, ich glaube grundsätzlich im Humor, weil der halt ohne Worte Lachen machen konnte. Und aber genauso hat mich Otto früh beeinflusst, weil ich kann mich erinnern, in den 70ern, Anfang der 70er, ich habe noch ein Ticket aus Mühldorf haben wir in, da war ich in der Stadthalle Mühldorf, habe Otto geguckt, ich weiß nicht, 73, 74, ja, und später, als das Wort dann natürlich auch kam, hat mich aber, weißt du, mich hat in Deutschland ein Polt oder ein Hildebrand genauso beeinflusst wie dann vielleicht ein Steve Martin oder ein, was weiß ich, Eddie Murphy, solche Leute vom Ausland. Also ich mochte immer gern, dass ich mir wahnsinnig viel Verschiedenes anschaue. Und ich glaube, das, und deswegen auch vorher das Ding, ich lache auch über verschiedenstes Zeug und ich bin so null festgelegt. Also ich unterscheide ja nicht zwischen Kabarett und Stand-Up-Comedy. Dieter Hildebrand war einer der besten Stand-Up-Comedians, den wir in Deutschland ever hatten. Punkt. Und da mag jetzt irgendeiner sagen, ja, aber das war Kabarett. Sag ich, ach ja, also Humor ist Humor. Ob jetzt ein politischer Witz oder eben geiler Witz über kleine Hunde. Also Politik steckt ja auch im Normalen drin.
Also kannst du feststellen, dass es da so Wellenbewegungen gibt? Also jetzt haben wir dann doch Zeiten mit sehr viel Krisen, Corona, Ukraine, dass du feststellen kannst, in bestimmten Zeitpunkten ist politischer Humor mehr gefragt und in anderen weniger?
Ich sag's ganz ehrlich, mir ist es immer völlig wurscht, weil ich mache tatsächlich immer das, worauf ich gerade Bock habe. Also bei mir kommt ein Programm, das kommt von innen raus und ob es dann mal politisch ist oder nicht, ich denke nicht nach. Ich bin ein Lustarbeiter, aber generell glaube ich, in den letzten Jahren, klar haben viele gesagt, ja, Humor ist wichtig geworden. Nee, Humor war immer wichtig. Der Humor auch in der, also jetzt meine Erfahrung, so was ist die Erfahrung jetzt der letzten Wochen, Monate, auch bei den Jungen, ist persönlich gerade. Also viele merken, was ja immer ein Ding war. Mein Humor war immer persönlich. Ich glaube, das Durchstarten bei mir war nicht nur, weil ich der Lustigste war, sondern ich habe die Leute angesprochen, weil ich persönlich Dinge gesehen, erlebt und erzählt habe. Und die konnten einfach, heute die Jungen würden sagen, relaten. Und ob es eine Fernsehserie war, damals war es halt Enterprise. Und im ZEPT-Jubiläums-Special, da letztes Jahr, habe ich halt dann auch eine Game-of-Thrones-Nummer gemacht. Und da können aber Millionen Leute relaten, weil die haben das gesehen. Aber du musst dann Game of Thrones oder Enterprise so lustig erzählen, dass die, die es nicht gesehen haben. Ich meine, wenn ich bei einer Open Mic stehe, habe ich dann gemacht, letzter im Sommer, sprichst du über Enterprise, die aus den 60er Jahren, natürlich hat das nie jemand gesehen. Also wenn du denen Bilder zeigen würdest, würden die sagen so, was ist denn das für eine polnische Sperrholzschachtelverfilmung? Also was soll das denn? Aber persönlicher Humor geht auch immer. Ich glaube, das ist eine Faustregel, die kannst du sagen. Wenn du persönlich bist auf der Bühne und das tust, was dich berührt, was du siehst, wirst du die Menschen erreichen. Weil wenn die dich, da sind wir wieder bei dem Ding, wenn ich einen spüren kann, und wenn ich merke, das ist sein Ding, also nichts Schlimmeres wie einer, der einen Witz nach dem anderen runterreißt und ja, gestern war ich in dieser Kneipe, und dann sagst du, nein, du warst gestern nicht in dieser Kneipe. Und heute auf dem Weg hierher in der U-Bahn sage ich, nein, du warst heute nicht in der U-Bahn. Sage ich, ich möchte es zumindest glauben können. Ja, persönlich ist immer geil.
Super. Michael, vielen Dank.
Ja, gerne.
Es geht schwungvoll weiter. Schwungvoll, weil Sport und so. Ich wollte jetzt einmal ausnahmsweise mal witzig sein, aber okay, lassen wir das. Boom Boom, The World versus Boris Becker. Ab dem 7.4. bei Apple TV Plus verfügbar. Es ist eine zweiteilige Dokumentation. Und ich finde ja schon den Titel dieser Doku sehr provokativ gewählt. Also es sind so zwei verfeindete Lager, die sich da quasi gegenüberstehen. Ja. So wirkt das.
Mhm. Ist schon ein bisschen pathetisch, das stimmt.
Ja, so ein bisschen, ne? Michael, es ist logisch, man hört es schon im Titel, es geht um Boris Becker, Tennislegende.
Und um die Welt.
Und um die Welt natürlich auch. Die Sache mit solchen Dokumentationen ist immer erstmal, es ist positiv gegenüber den Protagonisten oder nicht positiv. Was würdest du sagen, wie kritisch ist diese Produktion, gleich mal als Anfangsfrage?
Gebe ich dir vollkommen recht, dass das mittlerweile so eine Grundsatzfrage ist bei diesen sogenannten Promi-Dokus, ob es jetzt Sportler sind oder Musiker, ist ja geboomt in den letzten Jahren, das Genre. Und das Problem ist, dass viele so wie Auftragsproduktionen scheinen, ne? Also die Leute, die Protagonisten können dann praktisch das nochmal abbestimmen, was reinkommt, können das nochmal absegnen, haben den Final Cut und so. Und das kann man Boom Boom nicht vorwerfen. Und ich glaube, das hängt vor allen Dingen mit der Person des Dokumachers zusammen. Das ist Alex Gibney. Selbst wem der Name vielleicht nicht sagt, das ist tatsächlich vielleicht so der renommierteste Doku-Filmer der Welt. Hat einen Oscar bekommen, hat Dokus über Guantanamo gemacht, über Scientology, aber auch über Lance Armstrong. Und wenn der sich eines Themas annimmt, dann lässt der sich da, glaube ich, nicht reinquatschen, als wenn irgendwie ein Popstar tatsächlich sagt, ich möchte jetzt auch eine Doku haben, ihr könnt mir mal über die Schulter schauen bei Natur.
Boris Becker ist die Figur, um die es in dieser Dokumentation geht. Jetzt muss ich sagen, ich bin Jahrgang 93. Ich weiß, ich komme immer wieder auf mein Alter zu sprechen, aber für mich ist Boris Becker...
Was ist da los? Was ist das für eine Fiktion?
Ich reduziere ihn nicht auf seine sportlichen Errungenschaften, sagen wir mal so, weil das halt außerhalb meiner Lebenszeit war. Ja. Für mich sind eher diese Skandale präsent, die in der Vergangenheit irgendwie sehr, sehr viel aufgetreten sind. Und sein Privatleben ist ja auch viel diskutiert. Da hat er auch selber für gesorgt, dass es sehr viel diskutiert ist. Ja. Jetzt frage ich mich doch, wieso ein so renommierter Filmemacher sich ausgerechnet Boris Becker aussucht, um eine Dokumentation zu machen.
Gute Frage. Weil Boris Becker unterschätzt wird als Figur. Und ich meine jetzt nicht, dass man ihn jetzt irgendwie als großen Denker oder sowas unterschätzt, aber als Figur ist er total spannend. Und ich kann es total nachvollziehen, weil du sagst, von wegen, du kennst ihn halt über die Skandale. Ich bin ja 1-2 Jahre älter als du, grob gerechnet. Und ich war, als Becker 85 Wimbledon gewonnen hat, das war ja sein großer Erfolg, da war ich 9. Und ich war sowas von im perfekten Alter, um dass er so ein Idol wurde, ohne dass ich jetzt ein Tennisverein war oder sowas. Aber jeder hat sich damals irgendeinen Holzschläger genommen und hat versucht, Tennis zu spielen. Das kann man sich schwer vorstellen, wenn man es nicht miterlebt hat, aber da war jemand, der innerhalb von 2 Wochen im Sommer 85 zum bekanntesten Deutschen wurde. Und das mit 17 Jahren. Und was das mit dir macht, das ist einer der ganz spannenden Aspekte von dieser Doku. Und es ist halt anders als bei Fußballern damals oder heute, wo du ein Teil einer Mannschaft bist, sondern er steht da alleine auf dem Tennisplatz. Das heißt, du hast die Fokussierung dieses Einzelsports. Du hast auch nochmal eine zusätzliche Fokussierung durch die Kamera. Du nimmst ein Tennisspiel ganz anders wahr. Du hast die Großaufnahmen zwischen den Ballwechseln. Das heißt, du bist nochmal als Figur, als Pop-Idol nochmal präsenter als ein Fußballspieler, der sich mit 11 Kameraden da den Ball teilen muss.
Und die Frage ist auch, wie du mit nur 17 Jahren in der Lage bist, sowas zu verarbeiten. Das macht ja auch, ja. Das ist ja quasi ein Kind, was da auf dem Platz steht. Und das macht ja emotional eine ganze Menge mit einer Person.
Ja.
Wie ist denn die Gewichtung in dieser Dokumentation? Wird er tatsächlich mehr als Idol, als Sportler dargestellt? Oder ist es tatsächlich so, dass sich das Ganze so ein bisschen auf sein Privatleben und auch auf seine Skandale fokussiert?
Die Doku besteht aus 2 Teilen. Das sind so fast 2 Stunden. Und die erste heißt Triumph und die zweite heißt Disaster.
Oh, herrlich.
Das geht schon mal grob. Das bezieht sich aber tatsächlich auf einen Schriftzug, der am Center Court von Wimbledon steht. Das ist ein Zitat, ein Literaturzitat, wo diese beiden Worte vorkommen. Und das hat so die grobe Richtung vorgegeben. Also ich war erleichtert, als ich die Doku gesehen habe, dass es halt nicht nur um die letzten Jahre ging, wo es um Finanzskandale, um andere Skandale ging, sondern tatsächlich wirklich nochmal die ganze Geschichte auch mit tollen Aufnahmen. Und da muss man der Doku wirklich ein Kompliment machen, was die alles gefunden haben an Archivaufnahmen, die ich, der sich da in dem Thema glaubt auszukennen, auch noch nicht gesehen hatte. Also wirklich alte Reportagen, die ausgekramt wurden, wo er in Wimbledon war, wo er aber auch unterwegs war in New York, irgendwie sich hinter den Steuer eines Taxis gesetzt hat und sowas. Also da großes Kompliment. Und Gewichtung ist tatsächlich viel die Geschichte zu erzählen. Wie er diesen kometenhaften Aufstieg, was schon so ein Klischee ist, aber da stimmt's tatsächlich, dass der wirklich, wie gesagt, innerhalb von 2 Wochen weltbekannt wurde. Eben dadurch, dass er dieses Turnier als jüngster aller Zeiten gewonnen hat, als erster Deutscher und als erster Nichtgesetzter, also als totaler Außenseiter. Und deswegen wurde der halt weltberühmt. Und aber natürlich geht's auch um den Fall dann tatsächlich bis zum Urteilsspruch, die ihn dann hinter Gittern gebracht hat.
Boris Becker ist die Hauptfigur. Und bei ganz vielen Promi-Dokus ist es ja häufig so, wir haben eben anfangs schon darüber gesprochen, dass sie selber produzieren oder selber irgendeine Rolle einnehmen, um zu kontrollieren, in welche Richtung das Ganze geht. Welche Rolle hat Boris Becker selbst denn jetzt bei dieser Produktion übernommen? Kommt er selber zu Wort oder ist er komplett außen vor? Und es sind, also der Blick wird von außen auf ihn gerichtet oder ist es tatsächlich so, dass er seine eigenen Stellungnahmen da machen kann?
Er kann Stellung beziehen. Also der Alex Gibney hat ihn 2-mal ausführlich interviewt. Einmal 2019, wo es auch schon Finanzprobleme und Skandale gab. Und 2022, und das war 2 Tage vor der Urteilssprechung. Also 2 Tage, bevor er ins Gefängnis musste. Er wusste noch nicht, wie das Urteil ausschaut. Also da wird es dann auch sehr emotional. Aber dann endet die Doku auch. Also es wird nicht danach gezeigt, wie lief die Zeit in der Haft ab, was hat er gelernt oder sowas, sondern du hast eigentlich einen schönen Bogen. Und 2019 ist er halt auch erstaunlich, wie er gealtert ist in diesen 3 Jahren. Also was da tatsächlich auf ihn eingeprasselt ist, kann man sehr schön sehen. Und dann, also da kann er praktisch seine Sicht der Dinge schildern und natürlich auch in der Vergangenheit. Und dann hat aber das Doku-Team auch viele Weggefährten aufgesucht. Da ist dann Barbara Becker, also seine Ex-Frau dabei, aber auch Ion Tiriak, sein Ex-Manager. Und dann hast du wirklich Weltklasse-Spieler von damals, John McEnroe, Björn Borg, die kommen alle zu Wort, Mats Wielander. Von den aktuellen Spielern Novan Djokovic, den ja Boris Becker eine Zeit lang trainiert hat. Also du kriegst schon durch diese Vielzahl von Leuten, die mit Becker in unterschiedlichen Stadien seines Lebens zu tun hatten, ein sehr gutes Bild. Der Doku-Filmer weist aber auch auf Widersprüche in Beckers Aussagen hin. Also dann wird dann gezeigt von wegen, aber er erzählt jetzt diese Geschichte, aber es war doch eigentlich anders damals. Und da wird eigentlich auch schön gezeigt, wie jemand, der so eine Erfolgsgeschichte hat, geschrieben hat wie Becker, auch so ein bisschen seine eigene Erzählung immer sieht und das halt nicht objektiv beurteilen kann. Und das ist dann tatsächlich, und was halt die Doku richtig gut macht, ist halt, dass sie zeigt halt dieses, was du als Spitzensportler brauchst, eben dieses an das Unglaubliche zu an das Unglaubliche zu glauben, also dass du zum Beispiel ein Match noch drehen kannst. Und dafür war Becker auch bekannt, also in aussichtslosen Situationen tatsächlich noch zu gewinnen, dass das letztlich zum Fallstrick wurde, weil er glaubte, im realen Leben funktioniert das auch so. Gegen alle Widerstände, gegen alle Vernunft tatsächlich nochmal irgendwie die Kurve zu kriegen. Und das funktioniert halt außerhalb des Center Courts von Wimbledon nur so halb gut.
Nee, tatsächlich. Schwierig. Der Film hat ja bei der Berlinale, also er war im Programm der Berlinale zu sehen, wie ich entdeckt habe. Und da war in der Beschreibung ganz schön zusammengefasst, fulminant orchestrierter Film. Also die Musik soll ganz, ganz großartig sein. Ist es tatsächlich so, weil ich finde ja immer, dass du bei Filmen oder auch bei Serien mit Musik ganz viel drehen kannst, ganz viel an den Stimmungen irgendwie verändern kannst. Inwieweit macht das bei dieser Dokumentation dann wirklich was aus?
Es gibt so einen Kunstgriff, wo sie teilweise dann die Tennismatches, die auch Ballwechsel auch ausführlicher gezeigt werden. Also man kriegt auch wirklich als Tennisfan was geboten, dass du wirklich damals völlig absurde Ballwechsel zwischen Andre Agassi und Boris Becker sehen kannst in voller Länge. Gibt es so eine Art Wild-West-Thema, was sich durchzieht. Also hast teilweise einen Soundtrack, der so an Ennio Morricone erinnert, also an die Spaghetti-Western, und die werden dann auch eher nicht als Gentleman auf dem Platz in weißen Kleidern irgendwie dargestellt, sondern eher so als Revolverhelden. Und das ist tatsächlich dann auch eine, wo dann die Musik dann nochmal besonders stimmungsvoll wird.
Boom Boom, The World vs. Boris Becker, ab dem 7.4. bei Apple TV Plus verfügbar. Transatlantic ist unser nächstes Thema. Ab dem 7. April bei Netflix verfügbar, alle 7 Folgen. Und ich freue mich sehr, unseren lieben Kollegen Dirk begrüßen zu dürfen. Hallo Dirk.
Hallo.
Schon festgestellt, wir hatten keinen anderen öfter im Podcast als dich. Also du darfst dich geehrt fühlen. Herzlich willkommen. Genau, du hast Transatlantic gesehen, du hast dich damit beschäftigt, du hast Interviews zu diesem Thema geführt. Bevor wir da ein bisschen näher drüber sprechen, magst du einmal verraten, worum es bei dieser Serie geht, auf die ich mich persönlich auch sehr, sehr freue?
Ja, das kann ich verstehen. Kannst du auch zu Recht dich freuen vorher. Es geht um eigentlich gar nicht so ein schönes Thema. Es geht um Flüchtende vor den Nazis sozusagen. Also es spielt im Marseille des Jahres 1940 und da gibt es einen Varian Fry, einen US-Journalisten, der für eine Hilfsorganisation dort arbeitet, das Emergency Rescue Committee, das es auch wirklich gegeben hat. Und er versucht, so viele Flüchtende wie möglich zu retten, quasi, die von den Nazis bedroht werden. Es gibt da auch so eine Liste von den Nazis, so eine Most Wanted Liste sozusagen, mit ganz vielen Künstlern und Schriftstellern, und die versucht er vor allem auch zu retten. Und wie gesagt, es basiert auf realen Ereignissen, und die haben insgesamt oder über 1000 Leute gerettet, also schon sehr beeindruckend.
Es basiert auf realen Ereignissen. Entwickelt hat diese Serie Anna Winger, und wir sind da ja von ihr mittlerweile einiges gewohnt. Die hat in der Vergangenheit Deutschland 83 zum Beispiel gemacht, eine Serie, die ich wahnsinnig gut fand, die wahnsinnig komplex war, die einem auch geschichtlich einiges abverlangt hat. Zuletzt hat sie Unorthodox gemacht, auch mehrfach Emmy nominiert, und auch die Regisseurin ist ausgezeichnet worden. Du hast mit ihr gesprochen jetzt im Vorfeld an unsere Diskussion hier gerade. Was hat sie denn gesagt? Woher nimmt sie die Inspiration, solche Stoffe wirklich entwickeln zu können?
Also sie hat im Interview gesagt, dass sie es liebt, sich so in historische Stoffe so wirklich eingraben zu können. Und das war bei Deutschland so. Also sie hat ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und es hat sich so ein Riesending aufgetan. Ähnlich ist es hier. Es gibt, weil es halt auch um diese ganzen Schriftsteller geht und Künstler, die haben auch alle über diese Zeit Bücher geschrieben. Da konnte sie sich vertiefen. Sie hat die Rechte an einem Roman gekauft, der auch dieses Thema behandelt. Und es gibt auch noch eine persönliche Beziehung. Also ihre Eltern kannten zwei der Mitglieder dieses Committees persönlich, Albert Hirschman und Lisa Fitgau, die auch in der Serie eine bedeutende Rolle spielen. Und so gab es mehrere Gründe, sich damit zu befassen. Und ja, während des Drehs wurden die dann halt auch noch von den Ereignissen in der Ukraine eingeholt, was für die natürlich dann auch noch ja eine besondere Gefühlslage verursachte sozusagen. Also die haben da auch gerade so eine Fluchtszene mit Moritz Bleibt treu gedreht. Über die Pyrenäen sind die damals geflüchtet und es war schon erschütternd gewesen, meinte sie. Also das war kaum in Worte zu fassen, was sie da gefühlt haben, als dann die Nachrichten kamen, dass, ja, dass dieser Angriffskrieg losgeht.
Und, das ist traurig, wenn man dann von der Realität irgendwie auch wieder eingeholt wird, ne? Oder beziehungsweise von der Gegenwart dann.
Absolut. Was man in der Serie gar nicht spürt, wirklich. Also ich weiß gar nicht, erzähl du erstmal oder frag du.
Du hast gerade Moritz Bleibtreu angesprochen. Ich habe mir den Cast mal angeguckt. Jonas Ney taucht unter anderem wieder auf, der ja auch in Deutschland 83 damals die Hauptrolle gehabt hat. Und ich habe gelesen, du hast geschrieben, dass ganz, ganz viele Agenturen weltweit letztendlich mit der Besetzung irgendwie beschäftigt waren. Warum? Also wer ist alles dabei und warum war das so komplex, da tatsächlich Darsteller zu finden?
Transatlantic ist tatsächlich auch in Hinsicht der Besetzung sehr transatlantisch. Es ist wirklich, was man auch sonst nicht so hat, es ist super ausgeglichen von den Nationalitäten auch im Cast. Also dass man auch nicht das Gefühl hat, also der hat jetzt... Der spielt jetzt nur mit, weil die Finanzierung aus Deutschland kommt, zu 20% darf er dann eine Rolle spielen, die 20% groß ist oder so. Also es ist wirklich total durchmischt und es ist, also dieses Committee war hauptsächlich amerikanisch, die Flüchtenden waren Deutsche, dann gibt es einen französischen Polizisten, der mitspielt und ja, so kommt das zustande und es ist wirklich auch sehr ungewöhnlich, dass die witzigsten Personen tatsächlich die Schurken in der Serie sind, also dieser französische Polizist und der US-Konsul und die Deutschen die Opfer, obwohl es eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg ist, schon ja mal was anderes.
Man würde gar nicht vermuten, dass da jetzt irgendwie so viel Humor in dieser Serie vorkommt, weil das Thema ja doch irgendwie traurig ist, aber sie hat es jetzt versucht auf eine amüsante Weise dann auch ein bisschen umzusetzen.
Ja, es klingt sehr komisch, aber es funktioniert tatsächlich. Und wenn man sich vergegenwärtigt, wer was für Vorbilder sie sich genommen hat, dann ist es auch gar nicht mehr so verwunderlich. Also sie hat sich da an Filmklassikern orientiert, die auch zur Zeit des Zweiten Weltkrieges entstanden sind, schon von den Emigranten, die nach Hollywood gegangen sind. Also sie hat da Ernst Lubitsch genannt, der Sein oder Nichtsein gemacht hat, oder halt auch Casablanca, der große Klassiker, der spielt ja auch schon, hat eigentlich auch eine ähnliche Thematik und da ist auch viel Humor dabei und es gibt auch einige Anleihen. Also wenn man den Film Casablanca kennt, gibt's da auch einige Zitate, die ich jetzt so mal so als Hommage deute vor dem Film. Und ja, das ist wirklich, es funktioniert sehr, sehr gut. Also diese Mischung aus dunklen historischem Hintergrund, aber Drama und Spannung und dann tatsächlich auch so ein paar Slapstick-Momente, die funktionieren. Auch weil das auch so eine Tradition ist, so von der jüdischen Kultur, dass man Sachen, die man eigentlich nicht aussprechen möchte, weil sie zu schrecklich sind, dann mit Humor nimmt oder genau behandelt. Also ist schon erstaunlich.
Also Daumen hoch, würdest du sagen, für diese
Absolut.
Produktion.
Also ich habe mir auch noch 30 Minuten aufgespart von der letzten Folge, weil ich nicht will, dass es zu Ende geht. Es ist wirklich so wie so ein Buch, wo man die Charaktere so wirklich lieben lernt, dass man gar nicht möchte, dass es aufhört. Also es, ja, ich möchte es gar nicht zu Ende gucken.
Alle anderen können sich da ab dem 7. April einen Eindruck von verschaffen. Transatlantic bei Netflix verfügbar.
Werbung.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Werbung Ende.
Melanie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Von mir aus könnte es Sommer werden. Also Frühling können wir auch überspringen, aber es könnte mit dem Sommer langsam mal losgehen.
Ja, wäre ich auch für tatsächlich, ja.
Und ich habe den Eindruck, du hast die perfekte Serie dabei, weil da kommen schon Sommergefühle auf, oder?
Bei A Town Called Malice. Wunderschöner Übergang, den du da gerade geschaffen hast.
Ja.
Ja, tatsächlich. A Town Called Malice, ja.
Genau.
Ab dem 12.04. bei Sky verfügbar. Es sind 8 Folgen und es ist eine Serie, die ich in der Form noch nie gesehen habe und die super viel Spaß macht. Es ist eine Verbrecherserie. Im Mittelpunkt steht ein Verbrecherclan aus Großbritannien. Das Ganze spielt in den 80er Jahren. Und die Ausgangssituation ist, dass einer der Söhne mit seiner Freundin nach Spanien fliehen muss, weil sie ungünstigerweise einen Polizisten mutwillig über den Haufen gefahren hat und sie dann eben flüchten müssen, um einer Verhaftung zu entgehen. Das ist die Ausgangssituation. Und dann befinden wir uns an der Costa del Sol.
Sehr schön, ja. Das deckt sich mit den Eindrücken aus dem Trailer, den ich gesehen habe. Der verbreitet dann schon so ein bisschen, also klar Sommerstimmung, aber auch so ein bisschen so ein Vibe von Guy Ritchie und Pulp Fiction und sowas. Stimmt der Eindruck?
Der Eindruck stimmt total. Ich finde es super spannend, wie hier mit den Genres ein bisschen gespielt wird, weil ein steter Wechsel stattfindet und man gar nicht damit rechnet, wie schnell das dann anfängt zu kippen. Weil wir haben diese wahnsinnig positiven Vibes, wir haben diese Sommerstimmung. Auf einmal wird das Ganze super brutal, weil es geht natürlich um Verbrecherclan. Dann haben wir wieder diese Musik, die da drauf liegt. Das Ganze spielt in den 80er Jahren und sie müssen sehr, sehr viel Geld in diesen Soundtrack investiert haben, weil wir die ganz, ganz großen Hits der 80er dabei haben und da sofort wieder Stimmung aufkommt, wenn da irgendwie diese Musik drüber gelegt wird. Dann haben wir Outfits aus den 80ern, die super bunt sind, ganz, ganz, ganz viel Stimmung verbreiten und es macht einfach wahnsinnig Spaß, das Ganze anzusehen und sich im Sekundenrhythmus gefühlt wieder neu überraschen zu lassen.
Du hast gerade schon irgendwie die Gewalt, die dann plötzlich herausbricht, angesprochen. Wird es dann auch richtig blutig? Also müssen da Leute, die da ein bisschen zart beseiteter sind, aufpassen?
Nee, also ja, dann sollen sie mal kurz die Augen zumachen und weggucken.
Dann mein sollen Gott. Sie doch Boris Becker gucken.
Genau, so ungefähr. Also so krass wird's nicht. Ja, es kommen auch Leute zu Tode, sagen wir mal so. Aber es ist jetzt nicht so,
schön
dass
ausgedrückt.
Du da
es FSK Leute. Und, 18... Unfälle passieren.
Natürliche Auslese, so musst du das mal sehen. Okay. Es kommen Leute zu Tode, ja, aber ich würde da jetzt nicht FSK 18 drüber schreiben. Also was ich ganz, ganz spannend finde, ist, den geschichtlichen Hintergrund bei der ganzen Sache mal ein bisschen zu betrachten, weil was ich auch nicht wusste, das Ganze ist so ein bisschen von realen Ereignissen inspiriert, kann man fast sagen, weil an der Costa del Sol damals tatsächlich Verbrecherclans so ein bisschen auf dem Vormarsch waren. Das Ganze hieß Costa del Crime zu einer gewissen Zeit und zwar aus dem Grund, dass zwischen 78 und 85 kein Auslieferungsabkommen zwischen Spanien und Großbritannien existierte. Das heißt, es bestand nicht das Risiko, dass du zurückgeschickt wirst und in den Knast kommst. Und das hat natürlich so den Weg geebnet dafür, dass tatsächlich einige Verbrecherclans da ihr Unwesen getrieben haben und naja, Geldwäsche, Drogen und so weiter und so fort da tatsächlich eine große Rolle gespielt haben vor Ort.
Costa del Crime war vielleicht ein Arbeitstitel, aber die haben sich dann doch für A Town Called Malice entschieden, was ja auch ein Songtitel ist aus den 80ern von The Jam. Und was ich sehr schön fand, als ich mir die Episodenübersicht angeschaut habe, ist, dass alle Episoden nach Songs, ich glaube sogar tatsächlich alle aus dem Jahr 84 benannt wurden. Also wir haben da I Wanna Know What Love Is, Two Tribes, Cruel Summer, I'm Still Standing.
Also da hat sich jemand ausgetobt, ne?
Kommen die Songs denn auch alle vor oder ist da einfach nur generell einfach viel, viel Zeitkolorit drin mit der Musik?
Also ob sie jetzt alle vorkommen, kann ich dir tatsächlich nicht beschwören. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen. Ich habe es jetzt aber nicht gegengecheckt. Aber ja, es ist halt sehr, sehr viel Stimmung aus den 80ern drin und diese Musik macht da halt eine ganze, ganze Menge aus. Mir ging es jetzt so, dass wo ich die Outfits gesehen habe, also ich habe mir die Mädels angeguckt und dachte so, das möchte ich tragen. Und das war, es ist ja, die 80er sind ja jetzt, wir fangen immer wieder damit an, aber ich habe die 80er halt nicht miterlebt so. Und jetzt ist jetzt das Ganze irgendwie in die heutige Zeit transferiert zu sehen, ist halt, also ich bin da mit dem Gefühl rausgegangen, schade eigentlich, das wäre, glaube ich, schon ganz cool gewesen, dieses Feeling damals live mitzunehmen.
Jetzt hast du Town Called Menace ja schon gesehen, dann kann ich dir ja nur noch mal diese Boris Becker-Doku ans Herz legen. Vielleicht auch gerade für dich, damit du noch mal diese Zeit irgendwie miterleben kannst. Was mir ja dann auch dann noch mal gestanden, dass du ja auch dich mal beim Tennis versucht hast, aber das ist dann noch mal eine Geschichte für eine andere Podcast-Folge.
Ja, und Tennis-Outfits stehen mir, glaube ich, auch nicht so. Also dann würde ich lieber diese Verbrecher-Outfits aus Town Called Menace nehmen, anstatt jetzt Tennissachen. Ich weiß nicht, also ich glaube, da sehe ich mich jetzt ein bisschen mehr.
Okay, weil dann nach deinen Ausführungen und nach dem Trailer bin ich tatsächlich auch neugierig geworden. Der Trailer, da kommt Rebel Yell von Billy Idol sehr prominent vor und das macht ja jeden Trailer automatisch um 73% besser, wenn da Rebel Yell vorkommt. Das ist ja wissenschaftlich belegt, möchte ich mal behaupten.
Ist das so, ja.
Auf jeden Fall. Du hast gesagt, es geht um Gangster. Sind irgendwelche bekannten Gesichter dabei oder ist das dann eher wirklich mit Newcomern besetzt worden, diese Serie?
Es ist in erster Linie mit Newcomern besetzt worden. Also dadurch, dass es so ein Verbrecherclan ist, sind die jungen Leute halt wirklich Jungstars, die da in Erscheinung treten. Ich weiß nicht, Martha Plimpton kennst du vielleicht. Mhm. Gesicht von Sitcoms in erster Linie, jetzt auch kein Gesicht, was mir super vertraut war, muss ich gestehen. Also ich kannte sie, aber ich hätte jetzt auch nicht unbedingt zuordnen können, woher ich sie kannte. Sie spielt die Mutter, also sie ist so quasi die Mutter dieses Gangster-Clans und genau, also sie kennt man zum Beispiel. Und die Jungstars, also die Jungen sind in erster Linie Nachwuchsschauspieler.
Die Serie ist ja erst kürzlich in England auch gestartet. Ist da schon raus, ob es weitergeht? Das ist jedenfalls nicht als Miniserie angekündigt, sondern es kann, soll, darf weitergehen?
Gute Frage, kann ich dir schlichtweg nicht sagen. Also ich denke mal, wenn das Ganze erfolgreich läuft, könnte ich mir schon vorstellen, dass es weitergeht. Ich habe die letzte Folge auch noch nicht gesehen, also wie es jetzt am Ende ausgeht. I don't know, wir werden sehen, aber ich glaube, dass sie da auf jeden Fall Stoff hätten, dann vielleicht auch noch ein bisschen weiter zu erzählen. Vielleicht sind auch alle tot am Ende, ich weiß es nicht.
Es war alles nur ein Traum. A Town Called Malice startet am 12.04. bei Wow. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch ein Blick auf unsere kleinen Tipps, die diesmal besonders hochkarätig sind, weil wir haben zwei Hitserien, die jetzt in die finale Staffel gehen. Und das ist zum einen The Marvelous Mrs. Maisel. Staffel 5 ist die gleichzeitig letzte Staffel, also die Serie über den Aufstieg einer Stand-up-Komikerin in den 50er und 60er Jahren. Da geht's los am 14.04. bei Prime Video mit 9 Folgen. Worüber ich mich allerdings noch mehr freue, ist die 4. und letzte Staffel von Succession. Hat ja schon 2 Emmys gewonnen als beste Dramaserie des Jahres. Für mich völlig zu Recht. Es geht um den Machtkampf einer megareichen und psychisch völlig kaputten Mediendynastie. Und das ist so lose angelegt an die Murdochs. Und da geht es um die entscheidende Frage, wer tritt jetzt eigentlich die Nachfolge an? Die Nachfolge des alternden Patriarchen Logan Roy. Und da bin ich sehr gespannt. Ab 11.04. Werden bei Wow wieder die Messer gewetzt.
April, das war die 4. Folge für dieses Jahr. Und ab sofort, wie anfangs schon angekündigt, könnt ihr uns natürlich öfter hören. Jeweils immer am 1. und am 3. Freitag des Monats. Das heißt, Micha, wir sprechen uns schon sehr bald wieder.
Ich freue mich drauf.
Das ist schön, ich freue mich auch. Und wenn ihr das immer mitbekommen wollt, werden wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns natürlich abonniert. Auf allen Podcast-Plattformen sind wir verfügbar, von daher lasst ein Abo da, lasst ein Like da, das würde uns sehr, sehr glücklich machen und ihr wisst immer, was als nächstes oder was demnächst im Streaming verfügbar ist. Von daher erstmal schöne Ostertage und genau, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.